Arbeitswelten. Ein Podcast der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen. Spannendes von Menschen und ihrer Arbeit.
Willkommen zurück bei den Arbeitswelten. Ich bin Philipp Eins. Wie wird sich die Zukunft der Stahl- und Elektroindustrie verändern? Wie sieht eine ökologisch und sozial gerechte Arbeitswelt aus? Diese Fragen begleiten uns durch diese zweite Staffel. Nachdem wir uns in der vergangenen Episode im Fahrzeugwerk von Volkswagen in Zwickau angeschaut haben, wie dort Elektroautos zukünftig vom Band gehen, sind wir heute im Stahlwerk in Eisenhüttenstadt. Da haben die meisten von uns wahrscheinlich schon Bilder im Kopf. Endlose Werkshallen, Hochöfen, glühender Stahl. So habe ich mir das jedenfalls vorgestellt. Vor dem Eingang zum Werk von ArcelorMittal treffe ich den Betriebsratsvorsitzenden Dirk Vogeler und den ersten Bevollmächtigten der IG Metall Ostbrandenburg, Holger Wachsmann. Dirk und Holger, wir stehen hier kurz vorm Eingang zum Werk. Wo genau kommt denn nun der Stahl raus?
Der Stahl kommt aus dem Konverter raus. Roheisen erzeugen wir hier auf der rechten Seite. Wenn wir reinfahren ins Werk, sehen wir die Hochöfen, sehen wir auch das Gasometer.
Alles ganz klassisch also. Obwohl, hinter den Kulissen rumort es in der Stahlproduktion gewaltig. Ganze 9% des industriellen Stromverbrauchs in Deutschland gehen für die Stahlgewinnung drauf. Für eine umweltfreundliche Zukunft muss sich die Branche ändern. Passen Stahlproduktion und Umweltschutz überhaupt zusammen?
Also aus meiner Sicht passt es schon zusammen, obwohl natürlich der Prozess der eigentliche sehr energieintensiv ist. Und oft über die Hochofenroute, die wir auch hier in der Südstadt haben, ist natürlich auch das Thema Kohleverbrauch bei uns ein Thema, weil über den Hochofen natürlich als Reduktionsmittel wir Kohle einsetzen.
Ja, wir sind aber unterwegs, uns auch an der Stelle umzustellen. Und man muss aber sagen, Stahl ist Grundstoffindustrie. Wenn wir Stahl über, sag ich mal, hunderttausende Kilometer entfernt produzieren würden, müssten wir den ja auch hierher transportieren. Also macht es auch Sinn, wenn in Deutschland oder in Europa auch Stahl produziert wird, um die Transportwege auch gering zu halten. Und wir haben eine Autoindustrie, die hier in Europa vorhanden ist. Und die muss mit Stahl, mit Flachstahl, mit qualitativem Stahl versorgt werden. Und die Autoindustrie arbeitet just in time. Und dann wäre es unsinnig, wenn man den Stahl über einen Schiffsweg her transportiert. Und auch das ist eine Frage der Ökologie. Wie weit muss denn ein Vormaterial transportiert werden?
Vielleicht kann man noch ergänzen, Stahl für sich ist ja eigentlich ein sehr ökologischer Material. Stahl ist unbegrenzt wiederverwertbar. Als Schrott, der auch wieder eingesetzt wird, entweder in Elektrostahlwerke, aber auch in so einem Werk wie bei uns hier in der Südenstadt, wird zum Beispiel 500.000 Tonnen Schrott im Jahr eingesetzt. Das heißt, wenn man da guckt, ist Stahl ein sehr ökologisches Produkt. Natürlich in der Herstellung, in der eigentlichen Herstellung wird entweder CO2 produziert durch den Hochofen oder es wird sehr viel Energie verbraucht. Deswegen hängt der Stahl natürlich auch am Thema Energiekosten stark dran. Das ist sehr energieintensiv, nicht nur im Hochofen. Deswegen sind die Stromkosten für die Stahlindustrie insbesondere ein wichtiges Thema.
Einen guten Punkt fand ich aber auch gerade den Punkt der Wege, des Transports. Denn natürlich, lange Transportwege verbrauchen wiederum auch Energie und CO2. Und was dahinter steckt, ist ein wichtiges Thema, nämlich Effizienz. Auch Energieeffizienz bei der Produktion spielt eine große Rolle, wenn man eben CO2 einsparen will. Wie lässt sich Stahl effizient und ressourcenschonender produzieren und herstellen?
Gut, man muss sich die Prozesse angucken. Es gibt an vielen Stellen, wo wir die Energie verbrauchen, da sind wir unterwegs, wo wir versuchen, auch Prozesse umzustellen. Also das ist jetzt nicht nur bei der Stahlherstellung, sondern also auch wir merken es bei uns im Kaltwerkswerk, gucken wir uns die Prozesse an, wo wir mit Öfen arbeiten, wo können wir auch in der Zukunft unsere Ofenprozesse umstellen. Und da ist auch die Denke in Richtung Wasserstoff. Also auch da kann man viel machen. Bei der Stahlproduktion wird viel Wasser verbraucht. Auch das ist ein Thema, was wir auf der Agenda haben, zu sagen, solche Verbräuche kann man auch senken. Die Einsätze von Kokskohle, auch das wird betrachtet. Wie kann man dort die Prozesse so effizient wie möglich gestalten? Also es gibt eine Reihe von Dingen, die noch anpassbar sind. Ja, die Stahlproduktion und auch die Roheisenproduktion ist schon sehr ausgefeilt. Aber es gibt immer noch wieder technische und technologische Änderungen, wo man noch wieder dran arbeiten kann und wo auch dran gearbeitet wird. Und
habt ihr da so ein Beispiel dafür, wo etwas effizienter wurde in letzter Zeit, so ganz praktisch und dann man wirklich auch Ressourcen einsparen konnte?
Also was momentan zum Beispiel passiert, dass der Roheiseneinsatz im Konverterstahlwerk verringert wird, dass wir also mit mehr Schrott unterwegs sind. Also auch sowas bringt schon eine gewisse Effizienz.
Was heißt das genau?
Das heißt also, beim Herstellen von Roheisen verbrauche ich ja Energie. Und wenn ich mit weniger Roheisen meinen Stahl erzeuge und mehr Schrott zusetze, bin ich schon sparsamer. Also auch das ist ein kleiner Schritt. Und so gibt es viele kleine Punkte, wo man auch Energie im Produktionsprozess sparen kann.
Das klingt so, als würde man einfach alte Materialien etwas mehr recyceln und dadurch Ressourcen sparen.
Ja.
Ja, das ist einfach so. Wir haben einen großen Teil, unser CO2 entsteht am Hochofen. Da wird ja Kohle als Reduktionsmittel verwendet. Und wenn ich natürlich sage, den Stahl, den ich herstelle, da setze ich da das Verhältnis vom den eingesetzten Schrott zum Roheisen, den ich aus dem Hochofen nehme, verändere ich zugunsten des Schrottes, habe ich natürlich weniger Material, Roheisen, was mit höherem CO2-Aufwand betrieben wird. Das kann man aber nur begrenzt machen. Da gibt es Grenzen der Technologie, das muss man wissen. Einmal, der Schrott wird ursprünglich im Stahlwerk genommen zum Kühlen. Also der holt die Temperaturen runter. Wenn man zu viel Schrott einsetzt, kriegt man die notwendigen Temperaturen nicht gehalten im Konverter. Also das hat technologische Grenzen. Zum anderen machen wir ja hier hochqualitative Stahle. Also Stahl ist nicht gleich Stahl, das muss man dazu wissen. Ich glaube, hier werden über 200 verschiedene Stahlsorten gemacht. Also viele ist immer so, als wenn das alles nur eins ist, das ist es nicht. Deswegen braucht man, wenn man den Schrott zuführt in so ein Stahlwerk, wo man für Autoindustrie, weiße Ware und so weiter verschiedene Stahlsorten braucht, muss der gut sortiert sein. Also man kann nicht einfach alles reinschmeißen, weil es sind auch unterschiedliche Stahlsorten. Also man muss ja wieder nachher die Technologie wieder in den Griff kriegen. Und deswegen brauchen wir dann auch gut sortierten Schrott, der wieder teuer ist. Und deswegen ist auch Ökologie und Ökonomie dann auch ein Thema, wo man dann aufpassen muss, wann fängt es zu kippen. Und das ist ein Riesenthema in der Stahlindustrie bei allen Sachen.
Was du gerade erzählst, Holger, ist ja auch, wie man im Prinzip recycelte Materialien bei der Produktion mit wiederverwenden kann. Ein anderes Thema, was aber auch mit Effizienz zu tun hat, wenn man es gesamtökologisch betrachtet, ist ja Nebenprodukte zu verwenden, die bei der Stahlproduktion anfallen. Gibt es da Beispiele?
Ja, also unsere Nebenprodukte zum Beispiel, erstmal ein Nebenprodukt ist Schlacke. So, Schlacke kann in der Bauindustrie, kann beim Wegebau, beim Straßenbau eingesetzt werden. Da ist unser Problem ein bisschen, dass es teilweise Länderrecht ist und in den vielen Bundesländern unterschiedlich gehandhabt wird. Bremen kann zum Beispiel mehr im Wegebau einsetzen, Schlacke wie in Brandenburg. Da ist einfach die Umweltgesetzgebung eine andere. Ansonsten ist Schlacke ist ja ein Nebenprodukt bei uns. Ansonsten müsste man aus Steinbrüchen heraus Steine holen für Unterbau von Straßen. Halten wir für ein sehr gutes Produkt, aber man merkt auch in der Lobbyarbeit, hat die Stahlindustrie da nicht immer die besten Sachen. Ein anderes Nebenprodukt ist das Hüttengas, das sogenannte Hüttengas am Hochofen.
Was ist das?
Na, durch diese Reduktion, im Hochofen wird ja, im Eisenerz ist es Eisenoxid. Und um den Sauerstoff rauszukriegen, nimmt man als Reduktionsmittel Kohle, um dann das Eisen herzustellen, reines Eisen. Und dadurch wird im Hochofenprozess nicht CO2, sondern CO produziert. Das ist ursprünglich Hüttengas, was dann rauskommt. Und dieses Hüttengas hat ja noch Energiegehalt, wird dann genommen und das Kraftwerk geheizt. Und damit wird Energie hergestellt, das wiederum im gesamten Stahlwerk eingesetzt werden. Durch diesen Prozess ist dieses Werk eigentlich autark. Es stellt seinen eigenen Strom her. Nebenbei wird auch sogar noch Fernwärme für die Stadt erzeugt, also wird auch noch gemacht. Und das ist zum Beispiel eine Energieeffizienz, die wir schon sehr lange hier am Standort haben, aber nicht an allen Standorten so selbstverständlich ist, dass es gemacht wird. Deswegen wird optimal eben die Energie, die da erzeugt wird, ausgenutzt.
Das heißt, Stahl wird produziert, dabei entsteht Gas,
ja.
Und damit werden dann wiederum Turbinen betrieben oder, ja, wie kann man es genau beschreiben, ja. Turbinen betrieben und damit lässt sich dann ein Teil der Stadt sogar heizen.
Da lässt sich ein Teil der Stadt heizen und wir haben den Strom als Eigenstrom.
Worüber wir sprechen, ist ja Effizienz in der Produktion. Und da klingeln bei einigen Kolleginnen und Kollegen vielleicht die Alarmglocken, weil Effizienz, das klingt immer auch so ein Stück weit nach Automatisierung und Rationalisierung. Wenn ihr so an die Stahlindustrie der Zukunft denkt, sind die Arbeitsplätze da sicher oder ist diese Automatisierung, Rationalisierung, führt das auch zu Ängsten bei vielen Kolleginnen und Kollegen?
Natürlich sind sofort bei solchen Prozessen Ängste vorhanden. Aber wenn wir uns unsere Altersstruktur angucken, wird unser Standort eher das Problem haben zu sagen, wie können wir die Abgänge, die mittelfristig auf uns drauf zukommen, überhaupt schließen. Also wir bilden regelmäßig aus, wir sind gut mit der Ausbildung unterwegs, aber es wird irgendwann nicht mehr reichen. Und von der Warte aus wird auch der Modernisierungsprozess und der Automatisierungsprozess sogar ein notwendiges Mittel sein, weil wenn wir in Zukunft es gar nicht schaffen, die Lücken zu schließen, dann brauchen wir sogar die Automatisierung und dann muss sich eigentlich auch niemand Sorge machen, zu sagen, er verliert seinen Arbeitsplatz, sondern es ist dann Teil der Entwicklung. Sicherlich wird es dann weniger Beschäftigung in einem modernen Stahlwerk geben. Aber wenn ich die Lücken ohnehin nicht schließen könnte, weil ich gar nicht so viel Nachwuchs hier in der Region ohne weiteres rekrutieren kann, dann ist es ein Prozess, der sich ergänzt. Und das muss man aufgreifen. Aber es ist eben eher sehr wichtig, dass das Unternehmen wirklich die Modernisierung auch vollführt. Dafür sind gerade im Stahlbereich immer große Investitionen notwendig. Und nur wenn die auch getätigt werden, dann kann sowas auch funktionieren.
Das heißt, schon heute gibt es eigentlich mehr Bedarf an Personal, als ihr wirklich findet und ausbilden könnt. Wie genau verändern sich dann aber die Berufsbilder selbst, wenn ihr so an das Stahlwerk der Zukunft denkt?
Das Stahlwerk der Zukunft, ja. Da ist die Frage noch, was passiert? Das ist noch nicht ganz raus. Wie wird die Technologie sich ändern? Wir haben ja darüber gesprochen, dass wir in der jetzigen Technologie durchaus noch Verbesserungsmöglichkeiten haben. Es gibt auch technische Möglichkeiten, noch mehr Schrott einzusetzen. Es gibt Möglichkeiten, Winterhitze am Hochofen mit höheren Temperaturen zu fahren und so noch weiter in dieser Technologie, wie wir haben, CO2 einzusparen. Wenn man wirklich aber will, ich sag mal, eine ganz CO2-neutrale Fabrik wird nicht sein, aber in Richtung 90-95%, was immer durch die Presse geistert, der CO2-Einsparung in so einer Stahlindustrie, dann muss man einen Technologiesprung machen. Da muss man also vollkommen andere Technologie machen, mit grünem Wasserstoff dann Reduktion zu machen. Und dann werden sich natürlich die Berufsbilder ganz deutlich bilden. Aber das ist, noch ein bisschen weiter weg, das Thema. Diese technisch noch nicht ganz ausgereift. Man muss auch den grünen Wasserstoff einigermaßen kostengünstig zur Verfügung haben. Das ist auch noch nicht ganz gegeben. Aber dann würde es natürlich sofort Technologiesprünge geben, wo sich Berufsbilder stark ändern. In den letzten Jahren haben sich Berufsbilder geändert. Wir haben bei uns hier in Eisenhüttenstadt, also in den letzten Jahrzehnten muss man sagen, keinen Kollegen, der nicht eine Facharbeiterausbildung hat. Also hier gibt es keine Ungelernten. Stahlindustrie ist ja bei vielen immer noch im Kopf. Oldökonomie, wo nur Anlernjobs sind, Knochenarbeit und so weiter. Wenn man sich moderne Stahlwerk heute schon anguckt, wir haben ganz viel Automatisierungstechnik. Prozesse im Warmwalzwerk zum Beispiel laufen alle automatisch ab. Da wird nicht mehr händisch eingegriffen so stark. Wenn mal eine Störung ist, dann müssen auch die Kollegen, denn das ist auch schwere körperliche Arbeit. Aber es kann auch durchaus sein, wenn die Produktion normal läuft, dass ganz viele Kollegen bei uns das Überwachungsjob sind in der Schaltwarte. Also deswegen ein modernes Stahlwerk. Viele haben da immer so eine Oldökonomie. Hier wahrscheinlich sind hier mehr Computer im Einsatz als so bei manch anderen, der sich modern nennt. Und deswegen sind die Berufsbilder schon stark geändert. Also wir haben viele Elektroniker, Techniker, Ingenieure. Alle Anlagenfahrer haben bei uns entweder Elektronik oder eine Schlosserausbildung, dass die auch flexibel einsetzbar sind. Deswegen ist, ich sag mal, das hat sich schon stark geändert und wir sind schon sehr modern. Was der Dirk schon gesagt hat, weitere, natürlich ganz auch in den normalen Prozess, weitere Automatisierung geben. Die sind aber oft dann mit hohen Investitionssummen verbunden, die auch immer rar sind in der Stahlindustrie insgesamt. Die wurden teilweise zur Rationalisierung führen. Und die Ängste davor, ja, die waren früher da. Die waren früher stark da, aber wir sind ja von der 1990 an, von der Wende her, haben wir stark hier das Personal reduziert. Wir hatten hohe Arbeitslosenraten. Das ist gekippt. Wir sind ziemlich schnell von dem Thema Beschäftigungssicherung, das hat auch vor allen Dingen die Arbeit des Betriebsrats gewandelt, zum Fachkräftemangel oder Nachwuchsgewinnung gewandelt. Das war innerhalb von wenigen Jahren, ist es gekippt. Und ja, heute ist eher das Thema, dass man sagt, wenn Rationalisierung vernünftig, also Automatisierung vernünftig läuft, nicht zur Leistungsverdichtung für die Kollegen führt, da muss man mal aufpassen. Das muss nicht umsonst ist Burnout eine Krankheit, die auf dem Vormarsch ist, überall. Nicht zur Leistungsverdichtung führt, hilft es hier am Standort, weil die Fachkräfte werden ich sag mal jetzt, die werden hier nicht ausgehen, aber in den nächsten 10 Jahren werden über 1000 Leute das Werk altersbedingt verlassen. Und wenn wir die Ausbildung auf dem Niveau, wie wir es jetzt haben, lassen, dann werden rund 500 durch die Ausbildung dazukommen. Das ist ein Delta von nur 50%. Nun werden wir gucken, dass man auch eine andere Sache kriegt, aber deswegen ist eine Drohung von Rationalisierung oder Automatisierung zurzeit nicht das große Problem, was wir hier haben.
Lass uns sprechen über den Technologiesprung. Den hast du ja schon genannt und ein ganz wichtiges Stichwort war auch der grüne Wasserstoff. Denn wenn man genau dahin möchte, dass man sagt, eine Stahlindustrie, ein Stahlwerk soll möglichst CO2-frei auch produzieren können, dann, so liest man überall, braucht man eben genau diesen grünen Wasserstoff, genau diese Technologie. Und da gibt es ein Beispiel, das nun auch durch die Presse geht. Die Salzgitter AG zum Beispiel will bis 2050 nur noch mit nachwachsenden Rohstoffen produzieren. Wäre das auch denkbar für den Standort hier, so eine Strategie?
Die wäre auch denkbar für den Standort hier. Dadurch, dass wir gar nicht so groß sind wie Salzgitter, ist die vielleicht hier noch besser umsetzbar erstmal als an manch anderen Standorten. Man braucht dafür viel Strom. Auch da muss man damit reden, dass man da Infrastruktur, zum Beispiel entsprechende Stromanschlüsse braucht vor Ort. Das wäre hier in Eisenstadt gegeben. Auch die ersten Projekte zum Wasserstoffgewinnung, die gibt es auch hier am Standort. Also die machen ja fast alle Stahlkonzerne, muss man dazu sagen. Nicht alle stehen jeden Tag in der Presse. Salzgitter war jetzt drin, Thyssen war drin, aber auch ArcelorMittal hat eine Wasserstoffstrategie. ArcelorMittal setzt bloß auf verschiedene Technologien an verschiedenen Standorten. Also das wäre hier durchaus denkbar, dieses Thema.
Warum wird das denn nicht konkret? Also warum habt ihr noch keinen konkreten Plan dorthin?
Na, es gibt schon konkrete Planungen, nur man muss jetzt natürlich die Entwicklungen angucken. Und da legt sich ArcelorMittal noch nicht, sag ich mal so, in eine Richtung fest, weil es verschiedenste Möglichkeiten gibt. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man den Stahl auch zukünftig produzieren kann. Und da will sich ArcelorMittal scheinbar verschiedene Wege offen halten. Und ich glaube, das ist auch vernünftig so, dass man sich nicht sofort entscheidet, weil man muss jetzt auch mal gucken, über das Thema Energieversorgung ja reden. Wenn alle sich nur in eine Richtung entwickeln, wird die Thematik Energie auch ein knappes Gut. Und man muss auch gucken, dass man trotzdem auch wirtschaftlich bleibt. Das heißt also, bis 2030 wird sich entscheiden, in welche Richtung es geht. Es werden verschiedene Wege jetzt vorbereitet. Also dieses, sag ich mal, endgültige Entscheiden passiert aber im Rahmen dieser Entwicklung. Weil natürlich müssen auch, und die Politik fängt jetzt an vorzulegen, müssen auch die Dinge vorbereitet sein. Und wenn man jetzt sich schon sehr früh festlegt und hat nachher gar nicht die Möglichkeit, kann es natürlich auch eine Sackgasse werden. Und davor will man sich jetzt momentan schützen. Es werden alle Wege vorbereitet. Es wird jetzt kein Weg ausgeschlossen. Also so habe ich das verstanden. Und damit hat man nachher natürlich auch die Möglichkeiten zu sagen, den richtigen Weg nachher zu wählen. Weil natürlich sind bei dieser Entwicklung noch Unsicherheiten vorhanden.
Also man muss dazu sagen, Salzgitter hat sich klar festgelegt, in die Richtung Wasserstofftechnologie zu gehen. Es gibt ja mehrere verschiedene Wege, wie man eine Reduzierung in der Stahlindustrie erkriegen könnte. Theoretisch wäre sogar möglich, mit verschiedenen Geschichten die Hochofenroute beizubehalten, nämlich indem man dann zum Stahlherstellen nochmal, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, ein kleines Elektrowerk vorstellt, wo man nochmal Schrott erhitzt, erwärmt und dadurch mehr Schrott einsetzen kann. Das kann man als Zwischenstufe nehmen, das kann man aber auch für eine Endstufe nehmen und weiter mit einem Hochofen befeuern. Hochofen gucken, ob man als Reduktionsmittel nachwachsende Rohstoffe hinkriegt. Also ich sag mal, das ist jetzt nichts für uns, aber in Brasilien hat man vor Jahren noch Eukalyptusbäume verkokt und damit das gemacht.
Ah, ja?
Aber das sind dann die Hochöfen, die viel, viel kleiner waren und ökonomisch natürlich kaum hier darstellbar ist. Aber theoretisch ist das möglich. Und es gibt auch Werke, die darauf setzen immer noch, was bei uns politisch aber glaube ich nie umsetzbar ist, Hochofenroute beizubehalten, dann CCS zu machen. Also,
was ist CCS?
Das ist das CO2 zu verpressen in die Erde. Das ist aber in Deutschland, auch hier in Brandenburg, das Thema, glaube ich, politisch tot, kann man sagen, nicht umsetzbar. Wäre natürlich aber für eine CO2-freie, in Anführungsstrichen, Produktion natürlich die preiswertere Variante, weil die Umstellung auf eine Wasserstofftechnologie, da müsste man komplett die Werke umbauen. Da reden wir über mehrere Milliarden, auch in Salzgitter, was es kosten würde. Und das mit den CCS wäre theoretisch möglich. politisch umsetzbar, glaube ich, hier in Brandenburg oder so aus heutiger Sicht wäre das nicht. Deswegen ist es zwar eine theoretische Möglichkeit, keine für uns, aber für so einen großen Konzern wie ArcelorMittal, die auch Standorte in Küstennähe haben und auch CCS ist mehr möglich. Deswegen lässt sich dieser Konzern noch mehrere Wege offen und legt sie nicht fest.
Das heißt, es gibt da noch verschiedene Varianten, die da durchgedacht und durchprobiert werden.
Ja.
Die Bundesregierung selbst hat ja nun gerade ein Handlungskonzept Stahl vorgelegt vor einigen Tagen und verspricht mehr Förderung in klimafreundliche Produktion von Stahl. Braucht es da auch noch mehr Anreize durch die Politik und wenn ja, welche?
Also eins ist klar, das ganze Thema CO2-Reduzierung ist für uns kein neues. Die Stahlindustrie hing ja schon immer jetzt auch an den CO2-Zertifikatehandel dran. Da ging es am Anfang, dass die Stahlindustrie die Zertifikate kostenlos gekriegt hat, dann handeln konnte und dann war auch der Sündenfall dabei, dass in Jahren, wo die Produktion dann nicht so da war, wie die Zertifikate zugeteilt wurden, die Zertifikate verkauft wurden und man die Gewinne eben eingesteckt hat. Insbesondere in den Krisenjahren ist es gemacht worden, weil wo die Finanzkrise war. Das kam natürlich nicht gut an. Das heißt, die Stahlindustrie muss natürlich auch selber sich bewegen, investieren, aber man muss klar sagen, über die Summen, die wir da reden, ist die Investitionssumme für die Stahlindustrie alleine nicht zu schaffen.
Über welche Summen reden wir?
Na, gestern, glaube ich, war was von 30 Milliarden gesagt in dem Papier. Das wird wohl auch genau die Summe, aber ich sag mal, wir reden über diese Größenordnung.
Das braucht man einfach, um die ganzen Technologien umzustellen.
Um die Technologien umzustellen, wie gesagt, ich kenne eine Hochrechnung aus Salzgitter, da war noch nicht mal die gesamte Produktion umgestellt, wo die über 3-4 Milliarden geredet haben. Das wird es aber ungefähr so sein, wenn man die Produktion umstellen will. Der zweite Sache ist, der Stahl, der hergestellt wird, wird auf jeden Fall teurer sein. Und Stahl wird konkurriert auf dem Weltmarkt. Wir sind immer wieder von Importen betroffen. Schon jetzt durch unsere Umweltauflagen ist der Stahl schon höher belastet hier mit Kosten über Umweltauflagen als so mancher Stahl, der aus nicht-europäischen Ländern hier reinkommt nach Europa. Das ist jetzt schon ein Problem und ein Thema. Und da hat die Stahlindustrie schwer mit zu kämpfen. Und wenn wir das dann machen würden, wäre der Stahl so nicht mehr konkurrenzfähig, auf jeden Fall. Deswegen muss die Stahlindustrie selber natürlich Anstrengungen machen. Der Umbau muss mit finanziell unterstützt werden. Das wird die Stahlindustrie nicht schaffen. Auch wenn wir die Unternehmer da nicht aus der Verantwortung rauslassen wollen, auf keinen Fall. Und das Produkt grüner Stahl müsste dann auch geschützt werden. So, da müssten wir dann reden über so ein Thema. Ich will nicht von Zöllen, aber wir müssen natürlich diskutieren, wie man denn Stahl belastet, der nicht grün hergestellt wird. Wie auch immer man das dann nennt, also der grüne Stahl muss dann geschützt werden, weil der wird nie zu den gleichen Preisen hergestellt werden können, wie Stahl, der nicht so hergestellt wird. So, das sind so die drei Sachen, die passieren müssen. Und da muss man nochmal diskutieren, wie kriegt man das hin. Weil Stahl, wie gesagt, ist Anfang der Wertschöpfungskette. Wenn wir das hier nicht mehr haben, die andere Alternative, und das ist gerade in so einem Konzern wie bei uns möglich, in so Konzernen wie Salzgitter vielleicht nicht, der ein deutscher und ist, aber bei uns wäre es auch möglich in unserem weltweiten Konzern, dass der Stahl einfach woanders hergestellt wird und wir dann nur noch den fertigen Stahl hierher kriegen und hier nur noch die Endproduktion machen. Würde fürs Klima nichts bringen, aber das wäre auch möglich in so einem großen Stahlkonzern wie ArcelorMittal das so zu machen und dann umgeht man einfach die Restriktion des umweltfreundlichen Stahls und das wäre natürlich fürs Weltklima der Schuss nach hinten, der da losgehen würde, dieses Carbon Leakage, das war praktisch nur noch die CO2-Geschichten außen verlagern.
Das, worüber wir jetzt sprechen, Dirk, das sind natürlich Veränderungen für die Kolleginnen und Kollegen, die sie auch beschäftigen werden. Den einen motiviert das vielleicht, zu sagen, okay, wir bauen hier neue Technologien mit auf, wir arbeiten so ein Stück weit auch an der Stahlindustrie der Zukunft mit, aber es kann viele auch verunsichern. Aus deiner Erfahrung her, wie geht man da mit Ängsten von Kolleginnen und Kollegen um und wie nimmt man sie bei solchen Veränderungen auch mit?
Also wir haben ja schon seit der Wende hier große Veränderungsprozesse und natürlich auch immer wieder die Situation gehabt, dass jede Veränderung natürlich auch riesige Befürchtungen hervorruft. Auch das wird natürlich einen riesigen Wandel hervorrufen und natürlich ganz besonders vor dem Hintergrund, dass viele Dinge noch nicht sehr sicher sind. Also wir haben mitbekommen, dass die deutsche Politik anfängt zu flankieren, in die Richtung losgeht. Es müssen jetzt natürlich kurzfristig auch die richtigen Entscheidungen dazu folgen und da ist nicht nur die deutsche Politik, sondern auch die EU gefordert. Wenn dort auch von der Politik mit den Entscheidungen wieder Sicherheit hergeleitet wird und wir den Kollegen auch erklären können, es gibt auch eine Unterstützung für die deutsche, für die europäische Stahlindustrie, sodass wir auch weiter hier ökologisch produzieren können, dann kann man das den Kollegen auch vermitteln und auch erklären und kann auch versuchen, Ängste zu nehmen. Ganz werden wir sie nie beseitigen können. Veränderungsprozesse machen immer Angst, weil natürlich die Kollegen sagen, bequemer ist auch an vielen Stellen, ich mache das, was ich immer gemacht habe und ich weiß, was ich kann. Wenn ich mich verändern muss, kann das zu Problemen führen. Und das sind Dinge, die kennen wir auch als Betriebsräte, da müssen wir unterstützen. Da versuchen wir immer mit Qualifikationsangeboten, mit Unterstützungsangeboten, mit Informationen, auch das ist ein Stück weit unsere Aufgabe, zu sagen, aufzuklären, zu sagen, wo sind wir unterwegs, was haben wir, und die IG Metall ist ja da ganz intensiv unterwegs, zu sagen, was haben wir auch mit der Politik erreicht und wo sind wir auch weiter im Gespräch, um diesen Prozess mit zu beeinflussen. Wir haben ihn noch nicht zu Ende gestaltet. Das wird immer eine ganz schwierige Kiste sein. Also wir haben da ganz viel vor der Brust, aber das ist unsere Aufgabe und das ist auch die Aufgabe von Gewerkschaft, von Betriebsräten zu sagen, dass wir da flankieren.
Letzte Frage mit bitte um eine ganz kurze, möglichst kurze Antwort. Was erhofft ihr euch denn ganz persönlich von der Stahlindustrie der Zukunft? Was ist so euer Wunsch, Holger?
Oh. Also sichere, gut bezahlte Arbeitsplätze, dass wir da auch weiterhin mit der, unser größtes Fund hier vor Ort sind die gut qualifizierten Beschäftigten. Stahlindustrie wird oft mit Unsicherheit und Unklarheit verbunden. Das ist insbesondere für junge Menschen schwierig, wenn die sich entscheiden sollen für einen Arbeitsplatz in der Stahlindustrie. Dass wir doch mehr zeigen nach außen, die Stahlindustrie ist hochmodern, sie ist flexibel, sie hat sich gewandelt die ganzen Jahre. Und dass wir auch mehr zeigen, dass wir zum Wandel fähig sind. Und dann denke ich, ist die Stahlindustrie für die Zukunft, auch für junge Menschen, ein sehr interessantes Gebiet, wo eben, wie gesagt, das Auto, alles fängt bei Stahl an, wo die Wertschöpfungskette anfängt, und das ist eine spannende Geschichte.
Dirk, was ist dein Wunsch?
Ja, also das Überleben dieses Stahlstandortes, also es soll auch nach meiner Berufslaufbahn hier weitergehen, dass die jungen Leute, die hier angefangen haben, weiter im Stahlbereich, im ECO auch arbeiten können und dass sie es auch als ihrs verstehen und weiter sagen, sie haben hier eine Perspektive, sie haben hier eine Zukunft.
Die Stahlproduktion in Eisenhüttenstadt, eine Branche mit ökologisch und sozial gerechter Zukunft. So sehen es der Betriebsratsvorsitzende Dirk Vogeler von ArcelorMittal und der erste Bevollmächtigte der IG Metall Ostbrandenburg, Holger Wachsmann. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Tschüss und bis bald. Ich bin Philipp Eins.
Das war Arbeitswelten. Ein Podcast der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen. Mehr über unsere Arbeit gibt es unter www.igmetall-bbs.de.